ARD Sounds.
Vor gut zwei Wochen begann der Krieg gegen die Islamische Republik Iran. Als großes gemeinsames Projekt von US-Präsident Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Für Netanyahu ist damit das wahr geworden, auf was er seit Jahrzehnten hingearbeitet hat: die Zerstörung des Regimes in Teheran. Dieser Wunsch könnte nun Wirklichkeit werden. Trumps Motive hingegen bewegen sich irgendwo zwischen Zerstörung des Atom- und Raketenprogramms, dem Sturz des Regimes und persönlichen Gründen.
I had a target on my back because they caught the assassin that was after me. So we just got them first.
Die Hinweise zu den Attentatversuchen auf Trump kamen vom israelischen Geheimdienst. Seit Beginn des Krieges zeigt sich, die Kriegsrealität ist komplizierter als erwartet und die genauen Kriegsziele undurchsichtiger denn je, zumindest für uns Beobachter. In Washington war man offenbar überrascht, wie viel Gegenwehr das Regime in Teheran leisten kann. Die Demokraten werfen der Regierung Trump Planlosigkeit vor. So sagte US-Senatorin Elizabeth Warren vor ein paar Tagen:
It is so much worse than you thought. Trump administration has no plan in Iran.
Und die Araber in den Golfstaaten sind überrascht, dass sie auf einmal mitten im Krieg stehen. Was uns heute im Weltspiegel-Podcast vor allem interessiert, wer hat hier eigentlich welchen Plan? Die Zeitpläne scheinen schon mal weit auseinanderzugehen. Israels Verteidigungsminister Katz sagte am 11. März:
Gemeinsam mit der Armee der Vereinigten Staaten wird diese Operation ohne jede zeitliche Begrenzung fortgesetzt, so lange wie nötig, bis wir alle Ziele erreicht haben.
Während für Donald Trump der Krieg am 10. März schon fast beendet zu sein scheint.
Some people could say they're pretty well complete. We've wiped every single force in Iran out.
Sind solche unterschiedlichen Aussagen Anzeichen von ersten Rissen in der amerikanisch-israelischen Allianz? Klar ist, es ist komplex. Und genau da versuchen wir heute Ordnung reinzubringen und gehen der Frage nach, ziehen die USA und Israel wirklich an einem Strang? Darüber spreche ich jetzt mit unseren ARD-Korrespondenten Carsten Kühntop in Washington und Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Ich bin euer Host, Natalia Miri. Heute ist der 12. März 2026. Hey, ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, hallo.
Hallo.
Carsten, fangen wir mit den USA an. Es ist wirklich nicht leicht, die Aussagen aus dem Weißen Haus zu verstehen, weil sie sich ständig widersprechen. Einmal sagt Trump, der Krieg ist fast vorbei, dann wieder wird er Wochen dauern. Was denn jetzt? Und was ist aus amerikanischer Sicht eigentlich das zentrale Ziel dieses Krieges? Geht es vor allem darum, Irans militärische Fähigkeiten zu zerstören oder geht es am Ende doch um einen Sturz des Regimes? Gibt es ein Ziel?
Also ich kann dir sagen, was die derzeit gültige Fassung ist zu den zentralen Krieges der USA, formuliert, wie es Caroline Leavitt formuliert hat, die Sprecherin des Weißen Hauses, und sie wiederholt das jetzt bei jeder passenden Gelegenheit, vermutlich in der Hoffnung, dass man sie nicht mehr ständig danach fragen möge. Also, Leavitt sagt Folgendes: Es geht erstens darum, die ballistischen Raketen des Iran zu zerstören, zweitens darum, die iranische Raketenindustrie dem Erdboden gleichzumachen, wie Leavitt es ausdrückt, drittens dafür zu sorgen, dass Proxy Militias, also mit dem Iran verbündete bewaffnete Gruppen im Nahen Osten, die Region nicht länger destabilisieren können, und drittens zu gewährleisten, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Die Sache mit dem Regime Change, dazu sagt die US-Regierung mittlerweile, dass das dem Präsidenten recht wäre, aber dass das nicht mehr Ziel dieses Krieges sei. Ich bin kein Militärexperte, ich würde aber sagen, die Zerstörung der Raketen und der Infrastruktur zum Bau von Raketen, das lässt sich mit militärischen Mitteln sicherlich erreichen. Aber dafür zu sorgen, dass der Iran nicht länger bestimmte Stellvertreter benutzt, um Macht in der Region auszuüben, das kann die US-Armee sicherlich nicht erreichen. Und zu gewährleisten, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangt, auch das ist nicht ein für alle Mal mit diesem Krieg jetzt erledigt. Also ich sage mal, sehr elastische Ziele.
Die Zeitangaben unterscheiden sich ja auch permanent. Wie lang dauert es denn noch, bis man denn diese drei Ziele dann erreicht hat?
Die Zeitangaben ändern sich fast von Stunde zu Stunde. Es kommt immer ganz drauf an, was der Präsident gerade sagt oder was der Verteidigungsminister gerade sagt. Das war von Anfang an nicht anders. Da hieß es dann, naja, das könnte jetzt über 6 Wochen gehen. Dann hieß es, na, vielleicht 2 Wochen, vielleicht sind es 4 Wochen, vielleicht ist nach 4 Tagen auch schon wieder alles vorbei. Und am Strich gilt das, was Trump, ich glaube, gestern formuliert hat, der Krieg ist dann vorbei, wenn er es sagt. Was natürlich bedeutet, dass er der Ansicht ist, dass dann alle anderen die Hände in den Schoß legen. Also ich weiß nicht, wieso sollte der Iran auf einmal aufhören zu schießen, nur weil die Amerikaner es nicht mehr tun. Die Amerikaner müssten sich dann auch mal mit den Israelis verständigen, an welchem Punkt der Military Campaign man gerade letztlich ist. Also es bleibt bei diesem Wort von Trump, es ist dann vorbei, wenn er meint, dass es vorbei ist.
Wie du richtig sagst, Carsten, ich meine, selbst wenn US-Präsident Trump sagen würde, so der Krieg ist jetzt vorbei, die Ziele sind erreicht. Jan, schauen wir nach Israel. Welche Ziele verfolgt die israelische Regierung mit diesem Krieg gegen den Iran? Und was würdest du sagen, geht es ihnen um die maximale Schwächung des Regimes, um den Sturz des Regimes, um Chaos im Land? Hauptsache, es kommt keine Bedrohung mehr von diesem Regime?
Also die 3 Ziele, von denen Carsten da gerade gesprochen hat, die würde Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister, ganz klar unterschreiben. Das hat er auch schon oft gesagt und da zieht man auch an einem Strang. Es ist nur auffällig, in den letzten Tagen betont Netanyahu tatsächlich immer öfter das Thema Regimewechsel. Er hat zum Beispiel einen offenen Brief veröffentlicht. Er hat sich in einer Ansprache auch mal direkt an das iranische Volk gerichtet. Er hat davon immer wieder gesprochen, seit Kriegsbeginn auch, dass die Voraussetzungen durch diesen Krieg geschaffen werden sollen, einen Regimewechsel zu erreichen im Iran. Ich glaube nicht, dass tatsächlich Benjamin Netanyahu den Regimewechsel im Iran plant. Ich glaube, das wäre ein Nebeneffekt, den er in Kauf nehmen würde. Ich glaube, es ist eher der Versuch, diesen Krieg moralisch zu begründen. Das war es ja am Anfang auch vor allem. Und es ist der Versuch, die USA noch weiter bei der Stange zu halten, indem man ein Ziel formuliert, was tatsächlich nicht leicht zu erreichen ist. Schon gar nicht mit Schlägen aus der Luft oder mit Marschflugkörpern. Das ist völlig unrealistisch. Aber es wird immer wieder betont. Ich glaube, das Ziel von Benjamin Netanyahu ist vor allem, diesen Krieg gegen den Iran so lange wie es geht an der Seite der USA führen zu können. Und dass er die USA da hineingebracht hat in diesen Krieg, das gilt schon als großer Erfolg, weil eben Netanyahu im Iran die ultimative Bedrohung sieht. Eben im Raketenprogramm, in der Gefahr, dass das Regime eine Atombombe bekommt, in den Stellvertretermilizen hier in der Region. Und dass diese Gefahr natürlich auch real ist, das sehen wir natürlich jetzt am Kriegsgeschehen hier. Hier schlagen Raketen ein, es gibt Angriffe. Und das ist eine Gefahr, aber eben vor allem ist das Ziel, diesen Krieg möglichst lange führen zu können.
Bei dieser Geschichte, ob die USA und Israel an einem Strang ziehen, da ist es für mich so, ich halte als entscheidenden Faktor dafür den Präsidenten letztlich selbst, Donald Trump. Für Donald Trump ist alles persönlich. Er handelt stets instinktiv und impulsiv aus dem Gefühl heraus. Und dazu kommt, dass Trump auch bekannt dafür ist, dass er wirklich nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat und dass er sehr schnell auch wieder das Interesse an Dingen verliert. Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass Trump bald in den nächsten Tagen aus heiterem Himmel erklären wird, das war es jetzt, wir haben gesiegt, wir haben alle unsere Ziele erreicht. Es ist der größte militärische Sieg der Vereinigten Staaten von Amerika in der Geschichte des Landes. Sorry für die Ironie. Und deshalb ist dieser Krieg jetzt vorbei. So, innenpolitisch würde das bedeuten, dass er die Reißleine zieht, weil er gespürt hat, dass die Amerikaner nicht so richtig mitziehen bei diesem Krieg. Ob dann tatsächlich auch alle Kriegsziele wirklich erreicht wurden, das interessiert Trump dann nicht mehr. Er wird es einfach behaupten. Und seine Anhänger werden ihn auch bei dieser Sache beim Wort nehmen. Also Fakten und Wirklichkeit spielen für Trump und seine Anhänger ja kaum noch eine Rolle. Das Problem ist aber natürlich nur, nicht nur Trump, sondern natürlich hat auch der Iran ein Wort mitzureden bei der Frage, wann dieser Krieg vorbei ist. Und wer sagt uns denn, dass der Iran seine Militärschläge einfach einstellt, nur weil die Amerikaner gerade nicht mehr schießen? Und vor allem, werden die Israelis da einfach mitmachen? Ich denke, dass die Israelis diese Frage, wann der Krieg seine Ziele erreicht hat und beendet werden kann, dass die Israelis das wesentlich rationaler sehen als Trump.
Jan, gibt es eine Idee davon, wie viele Ziele Israel noch hat? Ich glaube, ein IDF-Sprecher sagte gestern, dass sie mehr als 5000 Ziele bereits getroffen haben im Iran. Gibt es eine Liste oder eine Vorstellung, wie viel Israel noch treffen müsste, damit Israel zufrieden ist und seinem Ziel näher gekommen ist?
Dieser Krieg, der wurde tatsächlich lange, lange vorbereitet und der ist auch gut koordiniert, nicht nur jetzt im täglichen Kriegsgeschehen, sondern auch in der Vorbereitung zwischen den USA und Israel. Und dazu gehört natürlich auch die Erfassung und die Vorbereitung von Zielen. Ich habe mal kurz überschlagen, die USA und Israel zusammen haben im Iran, zumindest wenn man die Angaben zusammenzählt, seit Kriegsbeginn etwa 10.000 Ziele angegriffen. Und diese Ziele müssen natürlich vorher identifiziert worden sein, da gehört Aufklärung dazu. Zum Teil in Realtime sind das Ziele, wo man sieht, okay, da wird jetzt eine Rakete abgefeuert und da schlägt man dann zu. Das alles passiert. Und natürlich lässt sich die israelische Armee und wahrscheinlich auch die Amerikaner nicht in die Karten gucken, was für Ziele man noch hat. Aus israelischer Sicht ist es nur so, man sagt, ja, wir können diesen Krieg noch weiter führen. Ich war vorhin gerade in einem Briefing mit Militärs hier, da hat man gesagt, man hätte jetzt 2/3 aller Möglichkeiten zum Raketenabschuss tatsächlich außer Gefecht gesetzt. Das heißt mit anderen Worten, 1/3 ist noch da. Und wir sehen das ja auch durch die Angriffe weiterhin mit ballistischen Raketen. Das ist für Israel eine Bedrohung, das ist natürlich auch, und da fliegen ja eigentlich viel mehr Geschosse und Drohnen hin, für die Staaten in der Golfregion eine Bedrohung. Und solange das so ist, ist die israelische Haltung, muss dieser Krieg geführt werden. Tatsächlich denkt Benjamin Netanyahu, und da ist der Druck auf ihn natürlich ein ganz anderer, Donald Trump, der muss Rücksicht nehmen auf weltwirtschaftliche Verwerfungen und Druck von den Golfstaaten und alles, was innenpolitisch auch passiert.
Er muss viel mehr die Verantwortung für alles übernehmen.
Benjamin Netanyahu, der sieht das Ganze tatsächlich vor allem in Sicherheitskategorien für den Staat Israel. Und je länger der Krieg dauert, je mehr von dieser Bedrohung, die er hier an die Wand malt und die ja auch in Teilen real ist, für den Staat Israel ausgeschaltet wird, und zwar möglichst dauerhaft ausgeschaltet wird, umso besser ist es. Und deswegen ist sein Ziel, diesen Krieg lange zu führen.
Du hast vorher kurz erwähnt, dass es per se jetzt nicht um Regime-Change geht, der durchgeplant ist. Was ich mir aber insgesamt gedacht habe, ist es wirklich für Israel sicher, wenn das bevölkerungsreichste Land des Nahen Ostens, also Iran, mit rund 93 Millionen Menschen im Chaos versinkt? Ich meine, die damit humanitäre sowie ausgelöste Flüchtlingskrise wird eher Europa treffen, aber wäre für Israel ein stabiler, im idealen Fall demokratischer Staat, der als Partner fungieren könnte, nicht eine sehr viel bessere Option als ein Failed State mit Nährboden für terroristische Gruppierungen, die, auch wenn Israel 1700 Kilometer weit weg ist, dann doch wieder Israel über kurz oder lang treffen wird?
Ich sehe das so und ich glaube, wenn man politisch darüber nachdenkt, dann muss man das auch so sehen. Natürlich muss Israel ein Interesse haben, dass Staaten hier in der Region stabil sind, und das bezieht sich auch auf den Iran, obwohl er, wie gesagt, weit weg ist. Aber der setzt ja einiges in Bewegung hier, um Israel auch zu bedrohen durch die Stellvertretermilizen. Tatsächlich, wenn man sich anguckt, wie Israels Politik agiert, dann hat man nicht den Eindruck oder kann nicht den Eindruck bekommen, dass Israel auch bei Staaten, die deutlich näher an ihm dran sind, wirklich Stabilitätspolitik betreibt. Tatsächlich ist es ja so, dass Israel in Syrien tatsächlich jetzt größere Gebiete besetzt hat und nichts dafür tut, die Schara-Regierung dort irgendwie zu stabilisieren. Im Libanon ist es ähnlich, da ist ja auch jetzt die zweite Front. Israel rückt da mit Bodentruppen vor, richtet eine Pufferzone an, fliegt Angriffe auf Beirut, die südlichen Vororte, und sorgt dort auch nicht für Stabilisierung im Libanon. Also man denkt das wirklich vor allem in militärischen, sicherheitspolitischen Kategorien. Es geht darum, Bedrohung auszuschalten. Es gibt hier ein Bild, was für die Kriege gegen die Hamas immer wieder verwendet wurde. Das war das Bild, den Rasen mähen, die Wiese mähen. Also man hält das Gras kurz, immer wieder muss man kurz und heftig zuschlagen. Und dieser Krieg und auch der Gaza-Krieg war natürlich eine andere Kategorie, aber die Logik ist immer noch die gleiche. Man will die Bedrohung klein halten. Eigentlich gewinnt man damit am Ende nur Zeit. Man löst damit politisch wenig, weil eben dauerhafte Stabilität dadurch nicht gegeben ist. Aber das ist das, nachdem Israels Politik zumindest unter Benjamin Netanyahu handelt.
Carsten, wenn man die Aussagen von Trump hört, klingt das so, als sei Washington mit dem bisherigen Verlauf des Krieges ziemlich zufrieden. Und innenpolitisch gibt es aber so wenig Unterstützung wie noch nie für einen Krieg der USA, habe ich gestern gelesen, oder? Also zusätzlich zu dem Faktor der steigenden Ölpreise ist ja der innenpolitische Druck auf Trump auch nicht wenig.
Ja, dieses dürfte tatsächlich das erste Mal sein in der Neuzeit, wo die USA in einen Krieg gezogen sind, ohne dass zunächst eine breite Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit das unterstützt hätte. Wenn wir mal zurückgehen ins Jahr 2003, damals hat der damalige Präsident George W. Bush über Wochen den Amerikanern versucht zu erklären, warum es nötig sein könnte, dass die USA zusammen mit Verbündeten im Irak einmarschieren und Saddam Hussein und dessen Regierung stürzen. Heute ist es ganz anders. Trump hat vor dem Krieg nie versucht, den Amerikanern zu erklären, was er da im Nahen Osten eigentlich vorhat. Er hat nach Kriegsbeginn ja auch zunächst mal nur so ein dürres Video veröffentlicht. Da stand er dann also in Mar-a-Lago mit einer Basecap auf dem Kopf. Er war schlecht ausgeleuchtet. Seine Augen konnte man gar nicht sehen. Das sprach dann für ein paar Minuten und ich fand die ganze Szene so unwirklich, dass ich mich sofort erinnert habe, das sieht so surreal aus wie damals Gaddafi. Meinungsumfragen zeigen jetzt, wer Trump und seine Amtsführung gut findet, der findet auch diesen Krieg gut. Wer diesen Präsidenten und seine Politik schlecht findet, der findet auch diesen Krieg falsch und schlecht. Das bedeutet, dass die meisten Amerikaner, also weil die meisten Amerikaner ja seit Monaten schon mehrheitlich Trumps Amtsführung schlecht finden, finden auch die meisten Amerikaner diesen Krieg schlecht. Und es zeigt sich aber auch, der Krieg hat nicht zu einer Verschiebung geführt in der öffentlichen Meinung über Trump, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Wenn man euch beiden zuhört, dann kommt schon raus, sie haben diesen Krieg gemeinsam geplant. Aber wenn man sich jetzt die Aussagen des amerikanischen Präsidenten und des israelischen Premierministers anhört, dann unterscheiden sie sich ja schon. Also Trump sagte neulich, man hätte ein paar Personen des Regimes im Visier gehabt. Jetzt sind sie aber leider alle tot. Jetzt kennen wir bald keinen mehr. Auf der anderen Seite sagt der Israels Verteidigungsminister Israel Katz, jeder Führer wird ein eindeutiges Ziel zur Eliminierung sein. Nochmal in Bezug auf das Ziel. An euch beide gerichtet. Wann wird Stopp sein und wer wird Stopp sagen und wer wird das Stopp akzeptieren?
Also ich glaube, es ist ganz klar so, dass Donald Trump, Carsten hat es ja auch gesagt, irgendwann Stopp sagen wird und Israel wird dann diesen Krieg im Iran nicht mehr alleine weiterführen können. Das ist ja auch immer so eine Frage, macht Israel dann alleine weiter? Das ist nicht vorstellbar, weil das ja eine riesen Logistik ist. Also jedes Kampfflugzeug, was hier in Israel startet, das muss auf dem Weg in den Iran oder zurück spätestens luftbetankt werden. Das ist eine enorme Logistik, die dahinter steckt. Und die kann man tatsächlich, so wie der Krieg jetzt geführt wird, nur gemeinsam stemmen. Also das heißt, wenn Donald Trump den Stecker zieht, dann ist der Iran-Krieg beendet. Die zweite Front im Libanon, diesen Krieg kann Israel und wird Israel, soweit es die Billigung von Donald Trump von den USA hat, auch weiterführen. Und das unabhängig eben von den USA. Also insofern, klar, gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wann ist das Ende erreicht dieses Zieles? Wie gesagt, Israel möchte ihn möglichst lange an der Seite der USA führen, aber wenn Donald Trump den Stecker zieht, dann ist der Krieg mit dem Iran vorbei.
Ich bin der Meinung, dass der Krieg dann vorbei ist, wenn der Iran aufhört sozusagen. Also mag sein, dass die USA und dass Israel an irgendeinem Punkt die Angriffe einstellen. Das Ziel des Iran geht aber natürlich weit über die unmittelbare tagtägliche Verteidigung hinaus. Die Iraner wollen schon seit langem die USA aus dem Persischen Golf vertreiben. Sie sind jetzt daran interessiert, der gesamten Weltwirtschaft größtmöglichen Schmerz zuzufügen, auf dass man lernen möge, der Rest der Welt, dass man nie wieder dem Iran auf diese Art und Weise in die Quere kommt sozusagen. Also ich denke, letztlich liegt es an Teheran und momentan sieht es für mich, zumindest hier aus Washington betrachtet, nicht so aus, als wäre der Iran bereit, in irgendeiner Weise einzulenken. Und es sieht auch nicht so aus, als wäre er entsprechend schwach schon, als würde er nicht noch über zahllose Drohnen und Raketen und so weiter verfügen. Momentan zeigen sich die Iraner absolut unbeugsam.
Carsten, das war die perfekte Überleitung zu unserer Wissensinsel. Wir wollen euch nämlich zeigen, welche Strategie verfolgt eigentlich der Iran mit seinen Angriffen? Nachgefragt haben wir dazu bei Benjamin Weber, unserem Korrespondenten in Istanbul, der für den Iran zuständig ist.
Aus iranischer Sicht geht es in diesem Krieg um das reine Überleben des Regimes. Egal wie viele Opfer und Schäden das bedeutet, das wäre der Erfolg. Bei Israel und bei den USA ist das anders und deswegen versucht der Iran, die Kosten für den Krieg bei ihnen hochzutreiben. Und neben Angriffen auf Israel greift der Iran deswegen auch die Golfstaaten an, denn dort sind die US-Militärstützpunkte in Kuwait, Bahrain oder in den Arabischen Emiraten. Soldaten zu verletzen und töten ist ein Ziel, aber eben auch amerikanisches Equipment wie Radaranlagen zu zerstören und das ist dem Iran auch schon gelungen. Mit Angriffen auf die Golfstaaten will der Iran auch massiven Druck auf die Verbündeten der USA ausüben. Wenn sie da Städte, Hotels, Flughäfen und so weiter angreifen, dann sendet man ja auch die Botschaft, wer die USA unterstützt, wird Teil des Konflikts. Und je mehr Länder betroffen sind, desto größer wird der Druck auf Washington, diesen Krieg zu beenden. Auch die Wirtschaft spielt eine Rolle. Die Golfstaaten exportieren durch die Straße von Hormuz, diese Meerenge am Persischen Golf, ihr Öl, normalerweise. Jetzt hat der Iran das blockiert und jetzt stauen sich da die Tanker und die Frachter. Die Lieferketten sind unterbrochen und die Ölpreise Preise steigen. Das ist aus meiner Perspektive auch ein Grund dafür, warum die Golfstaaten jetzt auf Diplomatie setzen, denn sie sehen eigentlich ihr Geschäftsmodell bedroht. Die Golfstaaten leben von stabilen Handelsrouten, von Energieexporten und internationalen Investitionen und sie wollen dahin so schnell wie möglich zurück. Wenn sie jetzt den Iran angreifen würden, dann würde das Ganze ja nur weiter eskalieren und schwieriger werden.
Jan, aus israelischer Sicht, kann die Strategie des iranischen Regimes aufgehen? Also die Hoffnung, dass internationaler Druck oder wirtschaftliche Folgen am Ende dazu führen, dass die USA und Israel den Krieg schneller beenden wollen und vor allem die USA, sodass Israel mitziehen muss?
Ich glaube, dass der Druck tatsächlich am Ende was bewirken wird. Der wird dafür sorgen, dass Donald Trump irgendwann, wie Carsten es gesagt hat, den Sieg erklären wird. Für die Frage, wer hat den Krieg am Ende gewonnen? Tatsächlich gibt es unterschiedliche Haltung. Also Donald Trump hat ja mal unconditional surrender, also die bedingungslose Kapitulation gefordert. Für das Regime in Teheran reicht es, wenn es noch da ist, um diesen Krieg gewonnen zu haben oder zumindest nicht verloren zu haben. Also da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Und aus israelischer Sicht tatsächlich, da denkt man in Szenarien der Bedrohung, die man verringern will. Ich glaube, man hat zwar diese Worte von Benjamin Netanyahu im Kopf, der mal gesagt hat, nach dem 7. Oktober, als er dann sehr schnell auf Angriff geschaltet hat, nach dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen, er werde das Gesicht des Nahen Ostens verändern. Das war eine große Aussage, aber wenn man sich anguckt, was Israel tatsächlich betreibt, um das zu tun, dann geht es wirklich nur auf militärischer Ebene darum, Gefahren für Israel zu beseitigen und das passiert jetzt gerade.
Könnte es sein, Carsten, dass bei einem zu starken Anstieg der Ölpreise die USA möglicherweise auch ein früheres Ende der Aktivitäten bevorzugen würden als Israel, da die beiden Länder in dieser Hinsicht ja eine unterschiedliche Schmerztoleranz aufweisen? Also Washington zeigte sich Berichten zufolge ziemlich unzufrieden über einen israelischen Angriff auf iranische Ölanlagen, der vor einigen Tagen stattfand. Ich glaube, Lindsey Graham hat das auch nochmal verurteilt, der US-Senator.
Ja, das eine ist das, was man nach außen sagt, das andere ist das, was hinter den Kulissen stattfindet. Nach außen sagt der Präsident, dass das mit den Benzinpreisen echt nicht so schlimm sei und es sei ja nur vorübergehend und das sei jetzt bald dann auch alles wieder vorbei in dem Moment, wo der Krieg zu Ende ist. Aber hinter den Kulissen wird berichtet, Susie Wiles, die Stabschefin von Trump im Weißen Haus, hat vor Tagen schon allen, auch Ressortchefs, gesagt, ihr müsst jetzt alles tun. Überlegt euch, was ihr dazu beitragen könnt, dass die Preise an den Tankstellen bei uns zu Hause nicht weiter steigen. Man ist diesbezüglich doch in einiger Panik. Abgeordnete, die im kommenden Herbst ihr Mandat zu verteidigen haben in Wahlkreisen, die, ich sage mal, nicht tiefrot, also republikanisch sind, sondern vielleicht so ein bisschen pink eher sozusagen, sind auch in Panik, weil der Anstieg der Benzinpreise hier in eine Zeit fällt, wo die Amerikaner sowieso sagen, die Lebenshaltungskosten in den USA sind nach wie vor viel zu hoch. Dabei hatte Trump uns doch versprochen, diese Kosten zu senken.
Man muss sich natürlich, wenn man diese diversen Aussagen jetzt überliest, die sich dann zu widersprechen scheinen und sich auch wirklich faktisch natürlich widersprechen, immer berücksichtigen, dass man die ja zusammen lesen muss mit den Adressaten. Also Donald Trump, das weiß Carsten natürlich viel besser, richtet sich natürlich auch an sein Publikum zu Hause. Er richtet sich an die Weltwirtschaft oder an die Kriegsgegner und entsprechend sind die Aussagen dann total unterschiedlich und das kann man hier auch in Israel sehen. Da gibt es natürlich auch das innenpolitische Thema, dass man hier die Bevölkerung auf den Krieg einschwören will. Man sendet auch Signale und kommuniziert strategisch gegenüber den Kriegsgegnern und will große Stärke demonstrieren. Das Problem ist nur, dass wir dann haben, wenn wir mit diesen sich widersprechenden Aussagen konfrontiert sind, dass das dann tatsächlich ein großes Chaos und dann auf Spaltung, auf Inkohärenz und so weiter hindeutet. Und deswegen ist diese Exegese dieser Aussagen dann manchmal echt ein bisschen schwierig.
Nochmal an euch beide, aber wenn man sich auch gerade in Bezug auf das Öl, ja, also ich meine, Israel braucht das iranische Öl nicht. Die Amerikaner sind da ja schon sehr viel mehr interessiert, auch an wirtschaftlicher Kooperation. Wenn man sich diesen Krieg jetzt gegen Iran auch ansieht als vielleicht ein Versuch einer neuen Machtordnung im Nahen Osten, die dort etabliert werden soll, und die USA eine Kooperation mit Teheran ansehen, auch wenn es selbst aus den Revolutionsgarden ein Mann dann sein könnte, damit sie Wirtschaft machen können, ne? Also so ein Dubai-Modell dort integrieren, das ist ja ein anderes Ziel als Israel hat. Also nochmal in Bezug auf das Ziel. Israel, hatte ich gehört, würde keinen aus dem Regime akzeptieren.
Ja, es ist bloß so, dass solche, ich sag mal, Verzeihung, Hirngespinste, das hat ja mit der Wirklichkeit sehr wenig zu tun. Also auch wenn Trump sagt, er möchte da mitreden, wer jetzt nun in Teheran regiert. Oder wenn er uns ein ums andere Mal das Modell Venezuela vorhält, wo er ja die bisherige Vizepräsidentin akzeptiert hat, die jetzt nun als Präsidentin agiert. Und ansonsten ist das Regime weiterhin an der Macht. Der Iran ist ein ganz anderes Land
Alarm?
Als Venezuela.
Ja, oder?
Genau, ich wollte sagen, ich habe hier gerade Alarm. Ich muss mal kurz mich um die Ecke bringen. Aber
alles klar.
wie wollen wir es machen? Ich habe noch Zeit. Was ist euch am liebsten? Willst du mir noch eine flotte Frage stellen, die ich noch beantworte? Oder,
nee, du bringst dich jetzt erstmal in Sicherheit und wir machen mit Carsten weiter.
Wir haben Vorlauf, ist alles okay.
Wie viel Vorlauf habt ihr?
Also 3-4 Minuten.
Okay, dann frage ich dich jetzt noch ganz kurz, Jan, eine Frage. Der Iran gilt seit Jahrzehnten als größte Bedrohung. Stärkt dieser Krieg Premierminister Netanyahu gerade politisch oder gibt es auch Kritik?
Das ist wirklich ganz interessant, denn auf der einen Seite gibt es in Israel ganz, ganz große Zustimmung zu diesem Krieg. Es gibt eine letzte Umfrage, da heißt es, 82% der Bevölkerung, die sind dafür, dass dieser Krieg geführt wird. Die finden das richtig. Die sagen, die Bedrohung, die aus dem Iran kommt, die muss beseitigt werden. Wenn man genau hinschaut, dann sind das vor allem jüdische Israelis. Unter den arabisch-palästinensischen Israelis, die machen etwa 21% der Bevölkerung hier aus, ist die Zustimmung deutlich, deutlich geringer, bei etwas über 20%. Aber trotz dieser großen insgesamten Zustimmung, die es gibt, kann Benjamin Netanyahu das Ganze noch nicht politisch nutzen, zumindest wenn man die Umfragen sich anschaut. Wenn jetzt hier eine Wahl stattfinden würde, dann hätte seine Regierung tatsächlich keine Mehrheit. Und ich glaube, er hatte eigentlich darauf spekuliert, dass man diesen Krieg so nutzen kann oder dass er diesen Krieg nutzen kann. Israel ist jetzt gerade in einem Wahljahr. Die Wahl soll jetzt im Herbst stattfinden. Es wurde auch schon spekuliert, ob das vielleicht schon früher stattfinden könnte, Ende Juni möglicherweise, um eben noch die Zustimmung, die es zu dem Krieg gibt, mitzunehmen und eben auch zu einer politischen Zustimmung zu machen. Aber das scheint tatsächlich nicht zu funktionieren. Zumindest wenn man sich die Umfragen anschaut. Das mag auch daran liegen, dass Benjamin Netanyahu natürlich hier durch viele, viele Korruptionsskandale gegangen ist, dass er mit einer sehr polarisierenden Regierung gerade zusammen ist, mit rechtsextremen Koalitionspartnern, die viele Wähler hier ablehnen tatsächlich in Israel und dass es eigentlich ein großes Misstrauen gegen seine Person gibt. Das kann man schon so sagen. Nur nicht beim Thema Sicherheit, da gibt es große Zustimmung. Aber wenn jetzt eine Wahl stattfinden würde und wenn es um die politische Zukunft Israels geht, dann gäbe es keine Mehrheit für ihn. Das alles kann sich natürlich ändern. Benjamin Netanyahu ist ein politischer Überlebenskünstler, der hat schon ganz andere Wahlkämpfe gewonnen. Und es ist denkbar, dass er trotzdem an der Regierung bleibt. Bis zur Wahl ist es noch ein bisschen hin.
Jan, danke dir und renn jetzt.
Alles klar, liebe Grüße. Tschüss, tschüss.
Tschüss. Also für diejenigen, die gerade das gar nicht einordnen konnten, was passiert ist. Es gab jetzt gerade einen Raketenalarm. Jeder in Israel hat Warn-Apps und dann kommt, wenn es ballistische Raketen aus dem Iran sind, 12 Minuten vorher eine Warnung. Das ist eine Vorwarnung gewesen und Jan weiß inzwischen ganz genau nach so vielen Jahren im Krieg seit dem 7. Oktober, wie viel Zeit er noch hat, bis er dann in den Bunker kommen kann. Unser ARD-Team befindet sich in einem Hotel in Tel Aviv, wo sie im Grunde genommen vom Zimmer dann einfach nur runtergehen in den Bunker. Nur das für euren Hintergrund. Und jetzt nochmal, Carsten, zu dir. In Bezug auf das weitere Vorgehen der Amerikaner mit einem vielleicht Funktionär aus dem Regime, wie offen man dafür ist? Wie viele Hinweise gibt es dafür?
Trump hat mir gesagt, er möchte gerne mitreden, er möchte bestimmen darüber, wer nun in Teheran irgendwie das Sagen hat. Das ist weit entfernt von der Realität. Auch die Vorstellung zitiert dann immer wieder Venezuela, wo die Amerikaner ja rein sind und dann innerhalb von 2-3 Stunden den Präsidenten gefangen genommen haben und nach New York gebracht haben, um ihn dort vor Gericht zu stellen. Und die Regierung, das ganze Regierungssystem hat man ja an der Macht gelassen. Also die Leute, denen man ja Narkoterrorismus, Drogenterrorismus vorgeworfen hat, sind weiter an der Macht. Trump ist aber sehr happy, weil die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez nun mit den Amerikanern gemeinsame Sache macht und die Öleinnahmen des Landes teilt. Der Iran ist nicht Venezuela. Und eines der Resultate dieses Krieges wird sein, dass die Islamische Republik fester im Sattel sitzt letztlich zuvor, auch wenn man vielleicht die Hardware, sage ich mal, also die Raketen und so weiter, obwohl, auch wenn man das dann entsprechend dezimiert haben wird. Aber ich kann nicht erkennen, dass dieser Krieg wesentlich dazu geholfen hätte, dass die Iraner, die iranische Bevölkerung letztlich selbst über ihr Schicksal entscheiden kann.
Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen, auch an Jan, der uns jetzt vorzeitig verlassen musste. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. In jedem Krieg hängt der Zeitplan üblicherweise von den verfolgten Zielen ab. Wie klar die sind, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Überblick bekommen. Danke dir, Carsten.
Ja, bitte gerne.
Und noch ein kleiner Nachtrag. Jan hat sich bei uns gemeldet, es geht ihm gut und er ist für den Moment in Sicherheit.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Alle Folgen vom Weltspiegel-Podcast gibt es in ARD Sounds. ARD Sounds ist der neue Name der ARD-Audiothek. Wer die Audiotheks-App schon hat, muss nichts machen. Sie wird beim nächsten Update einfach zu ARD Sounds. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch und Nils Kopp. Produziert haben Michael Heumann und Atul Barth. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, den Sport Inside Podcast. Der schaut in seiner aktuellen Folge in eine andere Region und auf ein anderes spannendes Thema. Es geht um starke Frauen in Bolivien, um die Julitas und um ihren Kampf für Gleichberechtigung. Sie gehören zu den indigenen Frauen des Landes und kämpfen mit Hilfe des Sports gegen rassistische Vorurteile und Sexismus. Yannick Schlüter hat sie in Bolivien begleitet. Sport Inside findet ihr alle zwei Wochen dienstags mit einer neuen Folge, zum Beispiel in ARD Sounds. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.